Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Mein Name ist Franz Jurkovic. Ich bin der CEO der Weinpex Finanz- und Beteiligungs AG. Ein Wiener Unternehmen, das an der Wiener und also auch an der Warschauer Börse gelistet ist.
Sie entwickeln Immobilien mit Fokus auf Büros, Hotels und betreiben Projekte so lange selbst, bis durch einen Verkauf die höchste Wertschöpfung realisiert werden kann. Also Sie sehen, ich habe mich mal wieder auf Ihrer Seite getummelt und ein bisschen abgeschrieben. Was ich auch gefunden habe, ein paar Termine bei den Investor Relations. Dividendenzahltag, 14.06., 6.06. Hauptversammlung und heute, 29.04., der Jahresbericht 23. Ich glaube, du musst mal korrigieren. Ne? Nach einem Nettogewinn von knapp 43 Millionen im Vorjahr steht jetzt unterm Strich ein Verlust von 23,8 Millionen. Letztes Jahr, Herr Jurkovic, hatten Sie aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht, sage ich mal, die Dividende ausgesetzt. Heuer vermutlich doch auch, oder?
So ist es, ja.
Und dass das jetzt noch drinsteht als Termin, ist das so als Reminder oder haben Sie vergessen, den rauszunehmen?
Ich glaube, das ist ein Zufall drinnen, ja. Ich glaube, das ist die Schablone von jedem Jahr.
Also dann schauen wir uns doch mal die Zahlen an. Wie läuft denn das Geschäft? Das scheint ja gar nicht so schlecht zu laufen. Umsatz legt zu um 10% auf knapp 50 Millionen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen steigt sogar um fast ein Drittel, um 31%. Wie bewerten Sie die operativen Zahlen jetzt zunächst?
Also unser Schwerpunkt ist, wir sind Entwickler, die in den eigenen Bestand hinein entwickelt. Also wir sind nicht ein typischer Entwickler, der entwickelt und während der Zeit des Baus schon verkauft. Meistens in der Vergangenheit ging das über ein Forward Purchase, über ein Forward Sale. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir haben dadurch im Jahr 23 ein neues Bürohaus in Krakau fertiggestellt. Und dort gibt es eigentlich eine schöne Vermietungsleistung, die sich teilweise schon in der Bilanz 23 niederschlägt, die sich aber großteils auf 24 legen wird, weil sie ja oft vermietungsfreie Zeit geben müssen. Sie haben Mieterausbau, je nachdem. Das heißt, wir werden auch aus dieser Perspektive im Jahr 24 eine höhere Vermietungsleistung mit dieser Immobilie darstellen können. Generell gab es natürlich auch eine inflationäre Anpassung der Mieten bei generell all den unseren Objekten. Und das ist einer der Gründe, warum unsere operative Ziffern doch deutlich über dem Vorjahr liegen. Der Schwerpunkt bei uns war immer, operativ stark zu werden und nicht durch Kapitalisierungsraten und über reine Zuschreibungen Gewinne zu erzielen oder nicht zu erzielen. Das ist zwar nach IFRS teilweise sogar geschuldet und notwendig, aber das war jetzt nicht unser ökonomisches Ziel. Wir haben immer versucht, dass wir unabhängig davon operativ stärker werden. Und das ist uns auch gelungen. Daher, so wie Sie schon sagen, sehen Sie das in unserem Bilanzbild.
Also operativ das eine, Mieten, die fließen, das Geld fließt, sie haben sie sogar steigern können. Auf der anderen Seite geht die Bilanz natürlich dann auch weiter, unterstehen dann knapp 40 Millionen Abschreibungen. Ist das allein das Thema Russland-Ukraine-Krieg?
Überwiegend ja, also zum allerüberwiegendsten Teil ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, der Krieg geht ja schon seit 2 Jahren. War das im ersten Jahr, waren die Abschreibungen auch schon da, nur nicht so hoch? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also ich meine, im ersten Jahr waren natürlich alle positiv, dass sich dieser Konflikt vielleicht schneller löst. Und im zweiten Jahr des Krieges ist halt die Realität eingezogen. Wir sind ja hier sehr stark, es ist ja nicht so, dass wir das bilanzieren, wie wir es sehen, sondern dass wir externe Bewerter haben und die werden dann von unserem Wirtschaftsprüfer noch einmal überprüft. Und das sind halt die Werte, wie sie der Markt im Moment darstellt. Wir dürfen eins nicht vergessen, dass wir bei Russland eine sehr starke Rubelkurs sind, die Mieten in Rubel und dadurch sind auch die Bewertungen in Rubel und der Rubelkurs hat sich natürlich dramatisch verändert. Im letzten Jahr ist der Rubel sogar kurzfristig sehr stark gestiegen. Daher ist ein Teil der Zuschreibungen, die wir letztes Jahr machen mussten, auf den Rubelkurs zurückzuführen, der aber jetzt ein Jahr später relativ stark korrigiert hat, ja.
Also haben Sie im Prinzip zwei Probleme. Einmal die Bewertung der Währung und zum anderen, wenn Sie da Assets haben in Russland, wie bewertet man dann sowas in solchen Kriegssituationen?
Ja, es ist so, wir haben von den 5 Immobilien sind 4 voll vermietet und die Miete läuft und das Hotel geht natürlich nicht so gut wie vor dem Krieg, aber es geht noch immer würde ich sagen, recht zufriedenstellend. Ja. Das heißt, dort sind die Bewertungen relativ leicht zu machen, indem man den Kapitalisierungszinssatz nimmt, der eben gerade zu der Zeit der Bilanzerstellung oder der Bewertungserstellung da ist. Und da haben sie halt verschiedene Tendenzen. Höhere Zinsen bringen niedrigere Werte, aber die höheren Zinsen sind geschuldet einer höheren Inflationsrate, die wiederum höhere Mieteinnahmen bringt, die einen Teil dessen wieder ausgleicht. Und das, was Sie jetzt sehen in der Bilanz, ist praktisch das Produkt dieser Entwicklung.
Wenn Sie jetzt das Portfolio anschauen, wie verteilt es sich jetzt, Stand heute, nach diesen ganzen Abschreibungen?
Ja, es ist die Frage, nach welchem Prinzip Sie das Portfolio bewerten. Ich würde es bewerten über den Gross Asset Value, also den Bruttovermögenswert. Wir haben einen Immobilienwert in der Bilanz 23 von 360 Millionen Euro. Das entspricht 2,68 Euro pro Aktie. Das ist der Bruttovermögenswert, Gross Asset Value. Und der verteilt sich, dass Polen in etwa die Hälfte macht mit 48%, Russland in etwa ein Drittel mit 35%, Deutschland 11% und Ungarn 7%. Das ist der Schlüssel der Verteilung dieser 360 Millionen. Und der Umsatz liegt bei rund 50 Millionen, genau 49,7. Und der verteilt sich wiederum in einem anderen Verhältnis, weil in Russland die Mieten höher sind, allerdings sind auch die Zinsen wesentlich höher. Dort ist Russland 62%, Polen 22%, Deutschland 11% und Ungarn 5%. Und die Bewertungsverluste, die Frage, die Sie mir am Anfang gestellt haben, sind minus 38,3 Millionen und davon entfallen 36,7 auf Russland. Das heißt, nur weniger als 2 Millionen auf den anderen Märkten. Und damit haben Sie eigentlich das Bild schon klar gegeben. Ja.
Wie wichtig ist denn die Entwicklung des Cashflow für Sie?
Ja, die ist sehr wichtig, denn unser Fokus ist im Moment das Gebäude, das wir im letzten Jahr fertiggestellt haben, voll zu vermieten. Und ich glaube, dass wir das bis, würde ich sagen, Mitte des Jahres, ob jetzt knapp vor dem Sommer oder im Drittquartal schaffen werden. Die anderen Bürogebäude in Krakau sind voll vermietet, da können wir nichts verbessern. In Łódź haben wir noch ein Potenzial, dass wir ca. 10% Leerstand haben bei dem neuen Gebäude. Da arbeiten wir dran. Und wir hatten ein Gebäude gekauft im Jahr 2022, das wir umbauen, und zwar sukzessive. Und da sind wir eigentlich gut unterwegs mit unserem hauseigenen Konzept eines Flex-Office-Coworkings. Der Brand ist Memos. Wir haben den Brand, wie wir begonnen haben, nicht so stark in den Vordergrund gestellt, sondern meistens die Adresse der Stadt, weil das aus marketingtechnischen Gründen gut war. Und diese Memos, die gehen sehr gut. In Krakau sind eigentlich beide Memos-Flächen voll. In Łódź haben wir dieses alte Bürohaus, das wir sukzessive Stock für Stock umbauen. Da sind wir jetzt bei 4 Stockwerken Memos, das sich auch sehr gut entwickelt. Und in dem, sage ich, neuen Bürohaus, das vor 5 Jahren fertiggestellt wurde, haben wir versucht, Leerstandsflächen auch auf Memos-Konzept zu machen. Und das hat sich auch gut angelaufen. Unser Ziel ist, die Memos-Flächen auszuweiten, dort, wo der Markt da ist, wo es sich auch rechnet. Und unser Ziel ist natürlich auch, dieses angekaufte Bürohaus zügig zu einer höheren Vermietungsgrad zu bringen.
Wie beurteilen Sie denn Ihre Bilanz? Die Eigenkapitalquote ist ja zurückgegangen von 37 auf 33%. Die Bilanzsumme aufgrund der Bewertungsfragen ist natürlich auch zurückgegangen. Hier sind es 18%. Ist die noch stabil und solide genug?
Ja, ich glaube, 33% Eigenkapital, glaube ich, ist eine gute Ziffer in heutigen Zeiten. Auch im Blick, wenn ich mir Mitbewerber ansehe.
Aber 37 wäre natürlich noch besser.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das, das macht keinen großen Unterschied.
Kommt immer die Frage, auf welcher Seite des Banktisches man sitzt, gerade bei solchen Verhandlungen, wenn man dann neue Objekte kaufen möchte.
Ja, es ist nur so, ich glaube, dass Sie im Moment versuchen wir die Flächen, die, ich habe gerade gesagt, Schwerpunkt, die Immobilien, die wir haben, zu optimieren, zu vermieten. Das ist ja eine Situation, die wir aus unserem Cashflow generieren. Da gehen wir nicht zu Banken, um jetzt weitere Finanzierungen aufzurufen. Ja.
Also dass jetzt Kauf, Verkauf sich momentan gar nichts tut, ist das jetzt Lex Warenpex, dass Sie sagen, oh Gott, ich will jetzt nicht, ich brauche jetzt auch gar nicht? Oder ist das auch der Markt, was die Preissituation, was die Situation der Verfügbarkeit angeht, gar keine andere Wahl lässt?
Also ich würde so sagen, Wahlen gibt schon. Ja, sie können zu einem schlechten Preis verkaufen, aber das wollen wir nicht. Das heißt, der Immobilienmarkt funktioniert eigentlich immer in einem bestimmten Abstand zur zehnjährigen Kapitalmarktrendite. Über lange Jahre gesehen. Es gibt natürlich Ausreißer und die lange Niedrigzinsphase war ein Ausreißer. Es gab so mal Statistiken, dass sie über längere Perioden Prime, also wenn sie erstklassige Immobilien mit erstklassigen Mietern haben, mit erstklassigen Laufzeiten, dass sie ungefähr 150 Basispunkte über der zehnjährigen deutschen Bundrendite nehmen. Das war natürlich durch die Niedrigzinsphase, war der Abstand größer, weil der Bund bei minus 0,4 einige Monate lang. Aber grundsätzlich kann man das schon so sehen. Und wenn Sie halt jetzt höhere Zinslandschaften und höhere Kapitalmarktrenditen haben, dann sind auch die Renditerwartungen der Käufer höher und damit sind die Werte niedriger. Das ist einmal ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass sehr viele Investoren in die Immobilie gingen in den Jahren, in den Zehnerjahren dieses Jahrhunderts, weil sie ganz einfach für sogenannte sichere Anlagen, und jetzt zitiere ich noch einmal den Deutschen Bund oder österreichische Staatsanleihen, eine Minus- oder eine nahe Null-Rendite hatten. Das heißt, da war eine Immobilienrendite bei einem Fondsinvestment nach Abzug der Fondsspesen von 1,5% noch immer interessant. Dieselben Investoren gehen heute in die Anleihe direkt, weil die können sie jede Sekunde, wenn sie so wollen, liquide machen. Und wir wissen alle, eine Immobilie kann man nicht so schnell verkaufen und einen Fondsanteil habe ich auch normalerweise eine Haltefrist, wo ich abwarten muss, bis ich es verkaufen kann. Das heißt, die Zuflüsse zu den großen Investoren, vor allem den Fonds, sind zurückgegangen. Teilweise, manche haben sogar größere Abflüsse als Zuflüsse. Damit kommen sie nicht auf den Markt als Immobilienkäufer. Das heißt, dieses Marktsegment fällt weg und das war ein ganz wichtiges Marktsegment. Die anderen gibt es noch immer welche, die opportunistisch kaufen oder Trophyjäger, aber das ist ein ganz kleinerer Markt. Die Opportunisten wollen natürlich zu sehr günstigen Preisen kaufen. Und das sagen wir haben gute Immobilien, wir haben sie gut gemanagt, wir haben gute Mieterträge, warum sollen wir jetzt verkaufen?
Dass die Aktionäre nicht happy sind, das muss ich Ihnen nicht sagen. Sie sind ja selber zu 25% beteiligt. Was rufen Sie sich, was rufen Sie denn den Aktionären zu? Wie wird denn 2024, wann wird denn die Situation besser oder vielleicht ein Stück weit einfacher?
Der Aktienmarkt hängt natürlich sehr stark mit dem, was ich vorher erzählt habe, mit dem Kapitalmarkt zusammen. Und was wir machen ist, dass wir unser Augenmerk auf höhere Mieteinnahmen, sprich höhere Cashflows von den Beständen, die wir haben, legen. Und dass wir auch schauen, dass wir eventuell opportunistisch das eine oder andere kaufen können, aus dem, wo wir glauben, dass mit der Erfahrung, die wir haben, mit dem Team, das wir haben, höhere Werte generieren können. Das Resultat einer höheren Wertschöpfung durch Verkäufe oder durch höhere Bewertungen liegt teilweise oder überwiegend nicht in unserer Hand, sondern das liegt in der Hand des Kapitalmarkts. Da können wir jetzt darüber philosophieren, wie schnell werden oder wann werden die Zinsen im Euroraum zurückgehen. Die kurzen und die langen kann sich unterschiedlich entwickeln. Und dann wird sich vielleicht ein Umfeld ergeben, in dem man wieder gute Werte bekommt, die sich dann erst in der Bilanz niederschlagen werden. Ich bin nicht so optimistisch, dass wir diese Niedrigzinsen, die wir hatten bis 2019, dass wir die so schnell wieder sehen. Aber ich bin schon zuversichtlich, dass es zu Zinssenkungen kommen wird, die das Bild ein wenig verbessern werden.
Die Jahreszahlen 23 der Warenbeck, Sir Jokovic. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute.
Gerne, Ihnen auch.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.